steigt in den DeLorean. Wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum. Schnallt euch an, lehnt euch zurück, ihr hört Backtote Future of AI.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Back to the Future of AI. Ich freue mich riesig, dich heute hier zu haben. Bruno Kram als Gast heute hier bei mir. Ja, Bruno, du hast 1984 im Alter von 17 Jahren auf dem Commodore, auf dem C64 dein erstes Computerspiel geschrieben und damit beim Chip eine goldene Diskette gewonnen. Später hast du ein Musiklabel gegründet und bist mit deiner Band durch die Welt getourt. Außerdem warst du sehr politisch aktiv bei den Grünen und in der Piratenpartei. Und du bist jetzt als stellvertretender Leiter des KI-Verbands in Mitteldeutschland vernetzt mit den KMUs, Politik und natürlich mit den KI-Startups. Und 2020 hast du dein eigenes Unternehmen Infinity Devices gegründet. Bist jetzt Musiker, Musikproduzent, nach wie vor politisch und kulturell sehr aktiv und man könnte sagen, ein echter bunter Hund der KI-Szene. Genau, ja, und der Tristan hat dich im letzten Podcast nominiert und deshalb freue ich mich riesig, dass das auch gleich geklappt hat, dass wir gleich zusammenfinden konnten. Herzlich willkommen zu Back to the Future of AI.
Danke dir, lieber Alexander. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu können. Auch dem lieben Tristan herzlichen Dank für diese Nominierung. Mit Tristan verbindet mich ja sehr viel, angefangen von der immer doch gar nicht so bunten Kleiderwahl, meistens in Schwarz und einer gemeinsamen Szeneherkunft, aber natürlich vor allem auch, weil wir sehr viel im KI- und Musikbereich zusammen machen. Und und bei mir ist vielleicht noch so ein bisschen der Fokus so generell auf allen kulturellen Implikationen von KI als solches, auch wenn ich natürlich eher hands-on bin im KI-Bereich durch mein Unternehmen.
Sehr schön. Ja, super. Da haben wir, glaube ich, ganz viel, worüber wir heute sprechen können. Und aber vielleicht so eingangs, du hast die Frage vielleicht auch schon gehört in anderen Folgen. Was mich ja immer interessiert, so mit Bezug auf den Film Zurück in die Zukunft, welcher Charakter passt denn besser zu dir? Na, siehst du dich jetzt eher so als der Doc Brown, als der Erfinder und Erbauer der Zeitmaschine? Oder bist du eher so der Marty McFly, so der junge Innovator?
Naja, du hast es ja vorher schon ein bisschen so durchläuten lassen. Ich bin ja schon echt alter Sack. Also geboren 67. Für mich war natürlich dieser Film ein ganz, ganz wichtiger Film in meiner Jugendzeit. Klar, ich glaube, für ganz viele technikbegeisterte junge Menschen war das damals so. Ich würde sagen, damals habe ich mich und auch so in meiner ersten wilden Zeit eher so Marty gewesen, immer Dinge nutzen und damit crazy shit machen und vor allem auch Dinge so nutzen, wie sie eigentlich gar nicht gedacht sind. Das finde ich bei Technologie immer besonders interessant. Mhm. Das wird auch im KI-Bereich noch wirklich interessant. In der heutigen Zeit, auch dank meines vorgeschrittenen Alters, natürlich eher wie Mr. Brown himself. Und letzten Endes mache ich ja auch momentan nichts anderes, als Dinge mit meinem Team zusammen zu entwickeln. Und von daher, glaube ich, bin ich da diese Metamorphose durchgegangen.
Sehr schön, sehr schön. Also vom Marty zum Doc Brown und dann wieder zurück. Sehr gut. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen deine Geschichte oder wie war so deine persönliche Data-AI-Journey? Wann hat das so angefangen? Mit Computer sicherlich schon sehr früh. Genau, erzähl uns einfach mal so ein bisschen, wie
also
war
ganz,
deine
Also ganz, ganz früh
Reise.
Angefangen, mein Papa war Mathematikprofessor und hatte natürlich dann sehr früh Kontakt zu Computern und hat deswegen irgendwann auch so den ersten grünen Bildschirm, den PET von Commodore mitgebracht. Wer sich erinnert, cool. Das war so ein grünen Bildschirm-Ding. Ich hatte dann relativ schnell den CBM 4040, da habe ich halt mir selber, weil damals gab es ja nicht Literatur, keine Informatikkurse oder so, halt dann erst Basic, dann Assembler beigebracht, später klar Pascal gelernt. Die Faszination für KI war aber schon in den frühen Jahren da, auch in den 80ern, obwohl man da natürlich noch weit davon entfernt war. KI oder so diese ganze Kybernetik als solches, die gab es ja als Idee, auch so erste Ideen, was ist ein neuronales Netzwerk. Aber hey, die Rechenpower war damals natürlich eingeschränkt. Und deswegen bezog sich halt vieles, was heutzutage Diskussion über KI ist, auf Literatur. Ich habe viel Stanislaw Lem, Isaac Asimov gelesen. Gerade Lem, die Summa Technologica, da sind ja auch durch Aspekte drin, die schon künstliche Intelligenz ansprechen. Dann natürlich Asimov, die drei Robotergesetze, keine Frage, die waren auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Später hat man sich dann mit dem Turing-Test beschäftigt, hat dann aber auch schnell gemerkt, dass der eher so, naja, die Leichtgläubigkeit, würde ich mal sagen, der Menschen testet als den KI-Grad der Maschine, ist ja auch ganz interessant. Hab dann natürlich, nachdem ich Pascal C programmiert hatte als junger Mensch, ich war damals vor allem immer auf dem C64 unterwegs, bin ich dann zur Musik gekommen. Ich hatte davor natürlich auch schon immer Musik gemacht, viel Musikunterricht gehabt, aber der Synthesizer im C64, der SID, hat es mir damals angetan. Es gibt eine ganze Generation von 80er Jahre Musik, die auf diesem Soundchip gemacht ist, und so bin ich dann zur Musik gekommen, habe dann mein erstes Studio gegründet, mein Label, war mit meiner Band, dass ich super erfolgreich unterwegs, und habe aber nie ganz aufgehört mit dem Programmieren, habe mir dann später Python beigebracht und dann natürlich irgendwann auf diesen AI-Audio-Bereich mich spezialisiert. Ist natürlich, wir subsumieren ja alles immer unter dem Begriff KI. Ich finde das immer auch ein bisschen problematisch, weil wir reden hier ja doch auch von schwacher KI. Wir kommen da vielleicht auch nachher so ein bisschen zu sprechen auf die Ethizität von Systemen künstlicher Intelligenz. Aber letzten Endes reden wir ja meistens von Machine Learning. Also diese Aspekte, wo wir KI heutzutage in der Gesellschaft breit einsetzen, ist Machine Learning. Und die würde ich jetzt nicht immer so unbedingt mit Intelligenz verbinden, wobei das natürlich dann gerade für die künstlerische Seite auch immer ganz interessant ist. Und jetzt arbeite ich halt, naja, das Erkennen von Audiotexturen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir noch viel, viel mehr im AI-Audio-Bereich machen können, als wir es bisher gewöhnt sind. Unser Fokus momentan in der KI liegt ja doch sehr häufig immer auf der Computer Vision, sprich Kameras, die Dinge erkennen, Bewegungsmuster, Gesichter erkennen etc. Und wir als sehr augengetriebene Menschen, für uns ist ja das Visuelle immer so das Allererste, vergessen dabei manchmal, wie viel wir zum Beispiel allein mit unserem Hörsinn erfassen können. Das ist auch so ein sekundärer Reiz im Endeffekt für uns in unserer sehr visuellen Welt. Und ich habe einfach festgestellt, dass man im Audiobereich, gerade wenn man die richtige Mikrofonwahl trifft, und es gibt ganz viele Charakteristiken vom Mikrofon, die Signalkette dann, sprich Verstärkung etc., das mit KI verbindet und mit klassischen Lernprozessen, natürlich ist es viel Arbeit mit neuen Datasets erstellen, kannst du in vielen Bereichen doch viel, viel mehr erkennen, als es mit einer Kamera möglich wäre. Beste Beispiel, Predictive Maintenance. Du kannst quasi lange, bevor du mit irgendeinem anderen System erkennen kannst, dass ein Bauteil an einem Motor kaputt geht, kannst du das mit KI-Audio bereits entdecken. Und das betrifft aber dann, wie in unserem Fall, meiner Firma Infinite Devices, dass wir halt vor allem im Security-Bereich arbeiten, zum Beispiel Planschlitzen erkennen. Truck Norris ist eins unserer Produkte, wo ein Körperschallmikrofon an so Planen von LKWs ist. Und die erkennt sofort, wenn jemand diese Plane aufschneidet, um da was rauszuklauen, und signalisiert es ans Dashboard. Oder Spray Detection, Glasbruch und vieles, vieles mehr. Und das machen wir jetzt heute bei Infinite Devices. Und das ist so auch mein Werdegang in die KI-Welt.
Ja, super spannend. Also ich finde, das sieht man wieder sehr schön, was, glaube ich, wir hatten es vorher kurz in unserem Vorgespräch, ne, so dass eigentlich so gerade in Deutschland die Szene der Leute, die das jetzt schon so über 10 Jahre oder vielleicht auch deutlich über 10 Jahre machen, das sind ja alles Quereinsteiger, ne? Also man konnte, wie du schon gesagt hast, man konnte das ja früher nicht studieren, und das hat sich alles ja irgendwie so entwickelt, und jeder hat da so ein bisschen so sein Fable. Und jetzt glaube ich, was man schon sagen kann durch die paar Podcasts, die wir auch schon hatten, man erkennt schon so ein Pattern, ne? Man hat so einen gewissen Fable. Also ich war auch leidenschaftlicher Gamer. Mein erstes Business war ja bei uns im Dorf ein Internetcafé, was ich aufgemacht habe.
Geil.
Ja, und da auch dann einfach diese Freude für die Technik und dann auch eben eigene Software geschrieben, um die Computer irgendwie zu steuern und die Zeit zu tracken und was weiß ich und so weiter. Und eben auch das Thema Gaming. Dann bei dir vor allen Dingen die Musik. Ich habe mich mal als DJ probiert, aber das war so semi-erfolgreich, würde ich sagen. Aber wie das dann zusammenkommt und wie dann aber ja auch mit der Reife, finde ich jetzt von dem Thema KI, da natürlich auch Geschäftsmodelle jetzt entstehen. Und wie man dann mit dem Hobby oder mit der Leidenschaft dann eben auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ne? Was ja eigentlich auch total schön ist, wenn man dann quasi das Hobby zum Beruf macht. Jetzt vielleicht nochmal, weil so viele Punkte dabei, um einzuhaken. Du hast gesagt, ja, KI, schwache KI, Machine Learning und so, Turing-Test, was ist denn für dich dann KI?
Wie gesagt, KI spaltet sich in ganz, ganz viele Disziplinen auf. Und der Begriff Intelligenz ist natürlich sehr irreführend, was dann auch dazu dann führt, dass dann plötzlich so DPA-Meldungen wie es gibt eine Sentient AI bei Google. Und ein Google-Mitarbeiter hat jetzt festgestellt, diese KI, die braucht sowas wie Menschenrechte. Und sind wir mal ehrlich, in ganz vielen Bereichen von KI sind wir eigentlich immer noch bei Statistik. Das Spannende ist halt nur, dass diese Datenmenge, diese Big Data, auf der trainiert wurde und die dann zu diesem immensen Latent Space führt, dass wir uns sehr schnell als Menschen verleiten lassen, dann bereits von einer wirklichen Intelligenz zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir da hinkommen, weil die Nachbildung, die Art und Weise, neuronale Netze zu bauen, auch viele neue Disziplinen, wird vielleicht sogar eine ganz andere, uns unbekannte Form von Intelligenz. Also, weil wir messen ja Intelligenz momentan nur menschlich. Das Faszinierende ist ja, dass wir in unserer Welt ja schon ganz viel Intelligenz haben, die wir aber nie so wahrnehmen wollen, weil wir uns da ja auch immer ein bisschen so als die Krone der Schöpfung sehen. Jeder weiß, wenn er ein Haustier hat, wie klug das sein kann und dass es in manchen Bereichen uns als Mensch überlegen ist, qua seiner Sinnesorgane, aber auch manchmal einfach schneller ist in der Wahrnehmung und. Also von der Seite, ich glaube, ja, wir werden irgendwann in den Bereich bewusster KI kommen. Ob die dann dem entspricht, was wir uns als Mensch unter Bewusstsein vorstellen, vielleicht ist ja auch unser Bewusstsein ziemlich eingeschränkt. Das ist ja auch eher dann auch so auf einer Metaebene eine philosophische Frage. Deswegen ist für mich rein praktisch betrachtet, um jetzt zu deiner Eingangsfrage zu kommen, was ist KI? Für mich ist eine Vielzahl von Disziplinen, wo sie genutzt wird, meistens statistische Methoden wie Machine Learning, aber es gibt viele, viele neue Modelle, egal ob das Generative Adversarial Networks sind, ob das Recurrent Neuronal Networks sind. Es gibt viele, viele Disziplinen und da wird auch vieles Neues erdacht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu definieren, welche Form von KI gibt's. Jetzt komme ich nämlich zu einem wichtigen Punkt. Wir leben ja auch als so KI-Engineers in so einer Blase gesellschaftlich. Wir kriegen zwar mit, dass die Gesellschaft sich dafür mehr und mehr interessiert, aber wir bekommen auch mit, dass die Bilder, die in der Gesellschaft, was KI ist, ganz häufig dann so komische dystopische Bilder werden. Weil die Menschen nämlich auch gar nicht wissen, wie sie das einzuordnen haben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Ausgang deiner Frage. Der Begriff künstliche Intelligenz impliziert für normale Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, was natürlich ein Stückchen weit Angst machen kann. Also, und jetzt sind wir genau bei so einem gesellschaftlichen Punkt. Ganz profan angefangen, Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes durch den Kollegen Roboter, Angst vor Überwachung, Bilderkennung, gar nicht so profan, sondern wirklich ein Problem. Und dann natürlich diese ganzen dystopischen Visionen, die aus Filmen wie Terminator und Ähnliches wachsen. Und da müssen wir auch lernen, diesen Begriff vielleicht mal ein bisschen auf den Boden zu holen, dass man damit nicht immer so viel Ängste generiert.
Ja, das ist, also da war jetzt ganz viel drinnen, ne? Also erstmal fand ich interessant, haben wir so, glaube ich, auch noch nicht diskutiert, dass wir ja eigentlich sagen müssen, also gut, was steckt denn drin in KI? Naja, gut, also künstlich, okay, das kriegen wir dann vielleicht noch relativ gut definiert, ne? Indem wir sagen, also, aber da hast du schon gesagt, wir implizieren bei künstlich dann immer gleich menschlich als Gegensatz. Aber was ist denn jetzt mit Tieren oder wenn so ein Baum sich bewusst, naja, also bewusst entscheidet, ist vielleicht falsch, aber spätestens nach diesem geilen Film Das Leben der Bäume habe ich irgendwie gelernt, dass die Bäume auch mit denen kommunizieren und die helfen sich und die entscheiden sich, wann sie ihre Blätter abwerfen und so weiter und so fort, was man ja auch jetzt diesen Sommer erlebt hat, dass das dann durchaus anders abläuft wie vielleicht die letzten Sommer. Aber okay, künstlich kriegen wir noch hin, aber dann müssen wir ja anfangen, dann wirklich Intelligenz zu definieren. Und da gibt's ja schon unterschiedliche Schulen dazu, ne? Und aber ich bin im Grunde, also ich glaube schon, also unsere Definition ist immer, ne, schon eher in diesem Turing-Test angelegt, wenngleich, du hast schon auch recht, dass auch irreführend sein kann, ne, oder es kann auch ein einfaches Austricksen des Menschen sein, ist es dafür dann eine Implikation?
Ich gebe dir ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist total faszinierend. Und es zeigt auch ein Stückchen weit, wie sehr unser Begreifen von Bewusstsein, was damit zu hat, inwiefern Dinge verschränkt sind und miteinander so eine Art von kommunizierenden Röhren haben. Und das ist total interessant, gerade auch hinsichtlich dem, was ich mit Tristan momentan mache. Wir arbeiten ja an diesem Retro Future Synth Composer. Der komponiert dir quasi Musik. Der wurde trainiert auf MIDI-Dateien. Ist ja so gesehen ein sehr statistisches Ding, haut aber Ergebnisse raus, die eigentlich ziemlich cool sind. Die nämlich auf die KI hat Harmonielehre gelernt und kann dadurch Musik schreiben. Für uns ist Musik eine universelle Sprache. Das war ja auch genau der Grund, warum er gesagt hat, Mensch, wir können doch GPT-3 nehmen, ist ja für Sprachmodelle, und packen da MIDI-Dateien drauf und interpretieren die wie Sprache. Also kommt auch was raus, musikalische Sprache. So, der nächste Punkt ist aber, dass wir Menschen dem Zuhörer eines Ensembles Interface in die Hand geben, dass er quasi Inputs geben kann, dass er der KI sagen kann, Mensch, ich hätte es gern bewegter, oder kannst du mal, so wie du zu einem Musiker sagst, der da mit seinem Hut sitzt in der Fußgängerzone, hey, hier hast ein bisschen Geld, spiel mir doch mal ein bisschen was Bewegtes, das wird mich freuen, wird mich glücklich machen, oder er sieht dir sogar an, was du hören willst. Und diese Eingabe verändert die Komposition in der KI, und jetzt kommt der spannende Moment, der plötzlich dann genau diese Verschränktheit aufbaut, die in einem Turing-Test oder bei uns Menschen per se dazu führt, dass wir schnell sagen, boah, das muss ein Bewusstsein sein. Wir führen dann diese MIDI-Outputs aus dem Sequencer in als Realzeit-Stream an Roboter ran, die echte Instrumente spielen. Ab dem Moment, wo diese Verschränkung, dieser Regelkreis zwischen Mensch und Maschine dazu führt, dass plötzlich spontan Dinge entstehen, Musik entsteht, in der Sprache, in einem Regelwerk, das uns auch bekannt ist und wir darauf einwirken können und empfinden, dass unser Gegenüber quasi mit uns kommuniziert über die Musik, ab dem Moment haben alle Menschen ganz schnell das Gefühl, das lebt. Das hat eine Intelligenz. Und das ist genau dieser Punkt. Wir haben hier eine Verschränkung zwischen physischer Sensorik, zwischen dem Hören, der Sensorik, der Bewegung, unserem Input und einem, ich sag mal, relativ komplexen statistischen System, nämlich unserer Musik-KI entwickelt, was dazu führt, dass Menschen plötzlich diesen Diskurs führen, ja, diese KI, die kann Kunst schöpfen. Wenn jemand Kunst schöpfen kann, dann muss er, man sagt doch immer, Kunst kann nur der Mensch, sonst niemand. Kein Tier kann Kunst, das hebt uns in der Krone der Schöpfung hervor. Wir können natürlich jetzt den Kunstbegriff neu definieren, wir können aber auch ganz einfach feststellen, dass wir merken, in diesem Bereich, dass Menschen dann KI plötzlich als was Bewusstes wahrnehmen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Bereich, um jetzt vielleicht auf einen anderen Themenkomplex zu kommen, nämlich Menschen Angst vor KI zu nehmen. Indem wir solche Dinge machen, Kunst schöpfen, auch diesen Mensch-Maschine-Dialog fördern, können wir Ängste abbauen, und die müssen wir in unserer Gesellschaft wesentlich abbauen, denn wir werden in Zukunft nicht ohne KI auskommen.
Genau, ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Also ich würde nur einen Sprung bisschen dehnen sozusagen in der Argumentation. Also ich würde nicht Intelligenz sofort mit Bewusstsein gleichsetzen.
Ja,
und ich glaube, dann wird irgendwie auch ein Schuh draus, ne, weil am Ende, und das ist, ich bin da auch eher wie du, eher Pragmatiker. Ich meine, eigentlich ist mir dann auch die die Begriffsklauberei dann auch immer so manchmal irgendwann ein bisschen zu theoretisch. Also gerade wenn man sich dann da so diese Richard David Precht Geschichten und so anschaut, weil es kommt, ich hatte das gleich jetzt schon oft mit Technologien erlebt, zum Beispiel auch bei Big Data. Da war eine Diskussion, ja, was ist denn jetzt Big Data? Wie groß muss der Datensatz denn sein, dass er irgendwie big ist? Ach nee, ist ja nicht nur Größe, ist ja auch sowas wie Unstrukturiertheit, also Texte, Bilder oder eben Audio oder dann, Geschwindigkeit, wie schnell die Daten kommen und so weiter. Dann hatten wir diese 3-27 Vs und eigentlich wusste keiner mehr so genau. Und irgendwann haben wir dann gesagt, es ist doch eigentlich wurscht. Ja, da gab es dann so dieses Big Data is just data. Ja, und lass es doch gut sein. Und mit KI, und du hast schon recht, eigentlich ist der Begriff halt irgendwie doof. Es hätte ja auch einfach nicht künstliche Intelligenz heißen können, sondern halt ja wirklich einfach nur Machine Learning oder irgendwie Roboter,
du sagst es,
kognitiv System, irgendwas bla. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer so, ist das jetzt Bug oder Feature, ne? Also irgendwie haben die Menschen halt auch es setzen sich ja immer auch dann diese Mystifizierungen irgendwie ja durch, ja? Also ich habe oft das Gefühl, das wird dann auch von den Technologiekonzernen gerne so getrieben, so hey, stell dir den Watson in den Keller, da löst alle deine Probleme.
Ja, genau.
Oder jetzt ist es halt
du musst nur noch auf deinen Börsenkurs gucken, alles ist klar.
Ja, also, genau. Oder die Kristallkugel ist es jetzt aktuell, ja, oder so, oder wie auch immer.
Ja.
Irgend so ein Heilsbringer-Ding, so wie es eigentlich wie bei diesen Diäten, ne? Da gibt's dann auch irgendwie so die neue Diät, du haust dir diesen Shake rein und alles. Und das ist so der Fitness-Shake für CEOs, so ungefähr, ist jetzt halt gerade
KI. Sie müssen den nur trinken und dann klappt alles, ja.
Genau.
Nee, dann, da hast du komplett recht.
Big Data Dukatenesel habe ich das mal genannt. Also ich glaube aber deshalb ist halt auch die Frage, braucht man eigentlich, weil für Big Data hatten wir ja auch Angst. Ich weiß noch damals, da gab es dann auch so einen Artikel in der Bild-Zeitung BMW, die Datenkrake und so. Und jetzt ist es mit den Daten irgendwie so ein bisschen abgedroschen. Und jetzt ist es halt die Verwendung der Daten, ne? Und da vor allen Dingen die KI. Aber was glaubst du denn auch mit diesen Vorbehalten, woher kommt denn das eigentlich? Also haben wir so wie bei solchen Mythen von irgendwelchen, also haben wir Menschen eigentlich so das Bedürfnis, Dinge, die wir nicht sofort verstehen, zu mystifizieren? Ist das irgendwie
du
so
sagst, das
Urinstinkt
ist doch,
oder so?
Das ist ein Urinstinkt, das war schon immer so. Das war mit der Alchemie so, die eigentlich eine frühe Chemie war. Das war mit vielen Bereichen so, dass wir Dinge
mystifizieren.
Und weißt du was, Alexander, letzten Endes sind wir alle Kinder. Wir sind nur groß geworden und haben bestimmte neue Verhaltensmuster dazugelernt. Aber ein Stückchen weit ist immer noch, und das müssen wir uns bewahren, haben wir alle diese kindliche Flamme. Und diese kindliche Flamme ist an allem Mystischen, an Dingen interessiert, die die Fantasie beflügeln. Hm. Und deswegen kann ich das auch gut verstehen. Aber ein Punkt ist natürlich, je mehr die KI in die allgemeine Gesellschaft, in sämtliche gesellschaftliche Bereiche eindringt, sei es beim Recruiting, sei es bei der Gesichtserkennung, und geh mal in andere Gesellschaften wie China, wo du ein Social Score dir erarbeitest, also quasi ein Social Bias hast oder auch ein Racial Bias, der auch immer wieder diskutiert wird, in dem Moment, wo KI mehr und mehr in die gesellschaftliche Mitte rückt und auch bestimmte Prozesse in Behörden und Ähnlichem für uns übernimmt, desto mehr müssen wir uns aber genau über das Gedanken machen, nämlich über, wir brauchen so eine Art Radar für ethische künstliche Intelligenz. Man könnte das auch, da gab es einen Begriff, der ist zuletzt gefallen, da gibt es auch ein Buch drüber, Fuzzy-Ethizität heißt dieses Ding. Wir brauchen dieses Radarsystem, um letztendlich diese ethische Entwicklung von Informationssystemen halt im Sinne der Gemeinschaft zu überprüfen. Das müssen wir auch, das gilt es auch politisch zu tun. Und dazu gibt es mittlerweile doch so eine Art Entwicklung von ersten Rahmenwerken für künstliche Intelligenz, die sich dann Gedanken machen, wie schaut's aus mit Gleichheit, Gerechtigkeit, Privatsphäre, Datenschutz, Freiheit, Autonomie, Solidarität, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, Verantwortlichkeit, Transparenz. Und das sind so, Disziplin digitaler Ethik, die wir natürlich anfangen müssen zu implementieren. Denn die kritischen Stimmen gegenüber KI in Europa beziehen sich ja vor allem auch darauf, was man an bestimmten Angstvisionen von Racial, Social Bias aus den Vereinigten Staaten oder aus China mitbekommt. Und sind wir mal ehrlich, ein Großteil unserer KI baut eben auf USA. Und da bin ich auch einer, und das machen wir ja auch in unserem KI-Bundesverband, die ganz stark dafür trommeln. Wir brauchen einmal ganz klar definierte ethische Regeln für KI. Schon alleine sollten wir die als Fachleute bestimmen, nicht dass irgendein Gremium in der EU, wie damals bei Urheberrecht, anfängt zu bestimmen, ohne davon zu wissen, wie die Regeln aussehen. Und dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen über dieses, wir brauchen ein europäisches, würde ich sagen, Large Language Model, AI Model. Der KI-Bundesverband arbeitet da ja auch an dem Lean Model. Das brauchen wir dringend, damit wir unsere Abhängigkeit von Google, von Facebook, von China, Tencent, Alibaba hinbekommen. Mittelfristig haben wir ja eh schon den Anschluss, eigentlich was Eigenes zu entwickeln, ein Stückchen weit verloren, aber langfristig müssen wir das schaffen. Und das ist ein bisschen ähnlich so wie bei den Suchmaschinen. Kannst du dich erinnern, als in den 90ern versucht wurde, eine europäische Europeaner-Suchmaschine aufzubauen? Das ist an so vielen Dingen gescheitert. Und letzten Endes haben wir jetzt keine richtig vernünftige
Europäische. Ach, spannend. Das habe ich, da war ich noch zu jung, glaube ich. Das haben wir auch gemacht, oder? Aha.
Ja, das, da gab es mal diesen Versuch. Mit der Europäer.
Ja, das ist spannend. Lass uns da gleich nochmal einsteigen. Ich wollte nochmal, also vielleicht, weil du bist ja auch, also das Thema Kunst, ne, nutzt du auch, um Vorbehalte abzubauen gegenüber KI. Und du bist auch im KI-Observatorium, heißt es so, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
Ja, komischer Name. Vom Civic Innovation, von der Civic Innovation. Das ist eine Geschichte, die hat der Hubertus Heil, der Arbeitsminister, angestoßen. Und da ging es darum, eben genau diese gesellschaftlichen Implikationen von künstlicher Intelligenz und Robotik in der Gesellschaft zu klären, gerade für den Arbeitsmarkt, um da Ängste abzubauen, also Angst halt vom Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch Angst vor Überwachung. Was ist da gegeben und wie können wir daran arbeiten gesellschaftlich? Und das waren dann natürlich dann auch so Fragen wie, was ist denn eigentlich das, wenn jetzt wirklich stupide Arbeiten übernommen werden? Unsere Gesellschaft baut ja momentan immer noch drauf, dass es genügend einfache Arbeiter gibt, die einfache Arbeiten machen und dafür dann entlohnt werden. Aber die Zukunft wird natürlich anders ausschauen. Momentan stellen wir ja auch fest, es gibt nicht genügend Fachkräfte. Wir werden also zukünftig mehr und mehr auf Maschinen setzen müssen, was ich ja auch per se gut finde, weil es gibt nun mal Arbeiten, die will ich niemandem zumuten. Da fühle ich mich schon schlecht. Alleine, wenn ich irgendwie manchmal Leute für irgendwas bezahle, was sie für mich tun, wo ich mir denke, ey, also ich würde den Job nicht machen wollen.
Ja, schade um die Lebenszeit, ja. So alles ja, genau. Mit Excel.
Und
alles,
letzten was mit Endes, Excel Alexander, ein Menschenbild, was davon ausgeht, dass die Lebenszeit eines jeden Menschen gleich viel wert ist, hat eben nur ein Leben. Und deswegen ist es für jeden gleich viel wert, ist natürlich die Honorierung dessen sehr unterschiedlich. Und deswegen ist natürlich diese Idee aus dieser Übernahme von stupiden Arbeiten durch Maschinen irgendwann abzuleiten, dass es vielleicht, wir müssen gar nicht so weit gehen, bedingungsloses Grundeinkommen gibt, aber zumindest die Idee des lebenslangen Lernens, dass du immer permanent neue Dinge lernst, um dich auch weiterzuentwickeln, ist etwas, was wir natürlich beim KI-Observatorium draus abgeleitet haben. Das heißt, wir brauchen neue Lernkonzepte, auch für ältere Menschen. Unser Schulsystem ist so aufgebaut, dass du irgendwann mit deiner Ausbildung fertig bist. Du kannst vielleicht noch einmal eine Umschulung machen, aber mehr ist nicht gedacht. Da sind andere Gesellschaften schon weiter. Meine Frau kommt aus Finnland. Da ist es zum Beispiel normal, wenn du mit 60 dich entscheidest, du warst dein ganzes Leben jetzt Busfahrer und du willst jetzt plötzlich KI-Entwickler werden, dann kannst du an die Uni gehen. Dir wird ein Einkommen gezahlt, du kannst es nochmal studieren. Bei uns würde man sagen, du bist doch eh schon in Rente, was willst du jetzt noch? Hier, also lass mal gut sein. Nicht umsonst kommen dann solche Ideen wie diese KI-Initiative aus Finnland, um Menschen jeden Bildungsgrades KI nahe zu bringen. Das Programm wurde ja von den Finnen gestiftet.
Wie heißt das nochmal?
Oh Gott, den Link, den musst du dann einblenden. Ich komme jetzt
ja. Das machen wir jetzt gleich. Ja, ja, das ist nämlich super cool.
Elements of AI.
Ja, genau. Ja,
Elements of danke. AI, da kannst du wirklich Grundlegendes lernen. Und das Tolle ist ja, KI ist eigentlich so niederschwellig. Python ist sehr leicht erlernt. Wenn du Python kannst, steht dir eine ganze Welt im KI-Bereich offen. Deswegen bin ich auch vollkommen begeistert dafür, Menschen da dran zu führen. Aber dafür braucht man Konzepte des lebenslangen Lernens. Und genau das sind so Dinge, die wir dann auch im BMAS eingebracht haben. Da waren viele, viele Experten, angefangen von Soziologen über zum Beispiel meine geschätzte Kollegin und Freundin Professor Dr. Doris Aschenbrenner, Robotikexpertin. Die war auch dabei mit vielen anderen und wir haben, oder Valerio Velardo war da, den kennst du vielleicht von Sound of AI, ein ganz großer Spezialist in dem Bereich. Das fand ich auch ganz wichtig, dass wir da breit vertreten waren bei diesem KI-Observatorium des Bundesministeriums Arbeit und Soziales, um eben halt auch wirklich alle Implikationen der KI auch vernünftig fürs Arbeitsministerium abzubilden.
Mhm. Ja, das ist schön, wenn es dann eben auch die echten Leute, die es halt tun, sich auch wiederfinden in solchen Ministerien. Ne? Das ist immer, ich finde es immer schwierig, wenn, da gab es damals so ein Meme irgendwie rum, so Big Data is like teenage sex, everybody talks about it, nobody's done it oder so. Ja, das habe ich auch oft so das Gefühl. Und deshalb, also was eben ich auch gern mache, ist auch wirklich das Thema KI dann auch mal wirklich mal durchzuspielen. Das mache ich eigentlich bei jedem Training, was ich gebe, und zu sagen, ja, was ist es denn? Und am Ende kommt man darauf, naja, wenn es jetzt so ein ABS im Auto, ja, was dann so bremst, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, wie es ein Mensch tun würde, ist ja dann eigentlich auch KI, ne? Obwohl es ja ein von Ingenieuren parametrisiertes Regelsystem ist, also, ne, und ob dann die Maschine selber die Parametrisierung übernimmt oder am Ende muss halt der Mensch aber trotzdem das Regelwerk schaffen, und nur weil es ABS kann, dann aber nicht auf einmal anfangen, irgendwie dir Liebesbriefe zu schreiben oder so, ne? Also, und an solchen Beispielen, finde ich, macht sich es dann oft immer fest, und das ist echt interessant, und das entdecke ich auch jetzt in diesen ganzen in diesen ganzen Diskussionen. Man braucht ja nur den Medien irgendwie mal anmachen, wenn man es dann doch mal wieder aus Versehen tut, also so geht's mir. Und dann ist immer so, ja, dann passiert jetzt das und das. Ja, dann haben wir irgendwie, was habe ich heute gelesen jetzt? Dann haben wir alle keinen Strom mehr, ja. So, weil die Heizlüfter so viel Strom verbrauchen und so. Und aber es wird dann nie so den Schritt weiter noch so, ja, und was ist dann? Was wird dann denn genau passieren? Ne? Und die Leute denken dann oft auch diese Schreckensszenarien nicht zu Ende. Ja, mhm. Anyways. Also deshalb, und bei KIs halt finde ich auch so, da sind so ein Haufen Leute, dann ist so, das ist so wie Terminator, das ist gefährlich, muss man regulieren.
Ja.
Aber du hast schon recht, ich meine, wir haben ja trotzdem eine soziale Marktwirtschaft und das ist ja auch schön so, ne? Haben wir ja viele Vorteile. Und du hast eben USA genannt, da sehen wir ja auch, wenn so wie bei Facebook oder was ich Donald Trump Wahl und so weiter, Cambridge Analytica, das so komplett unreguliert läuft, ist es halt vielleicht nicht schlau. Und du hast das Social Scoring in China erwähnt. Ich selber habe noch 6 Jahre Sozialismus erleben dürfen als Kind, brauche ich jetzt auch nicht nochmal. Ja. jetzt gerade im Urlaub mit meiner Oma auch wieder Stories gehört, die ist jetzt 84, was da in der DDR abging mit Überwachung. Ja, und Gott sei Dank hatte die Stasi halt nicht solche Möglichkeiten, wie sie heute möglich wären.
Aber sagst du den wesentlichen Punkt. Genau deswegen ist es wichtig, dass man doch ein bestimmtes Regelwerk davor setzt. Und letzten Endes, schau dir mal an, alle haben laut geschrien, als die DSGVO kam. Oh Gott, und dann kann ich ja gar nichts mehr. Aber letzten Endes hat die DSGVO erst gerade deutschen Unternehmen Möglichkeiten geschafft, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der in der Form zum Beispiel in den Staaten gar nicht stattfindet. Und Kalifornien ist momentan vollkommen davon überzeugt, die europäische DSGVO, GDPR als solches, zu übernehmen. Also von der Seite die Frage ist immer, wo ist die Grenze gesetzt von regulativ und von gesetzlicher Auflage für bestimmte Dinge, wenn es so weit geht, dass letztendlich die Beschränkungen für KI letztendlich auch für jedes normale Fuzzy-Logic-System gelten würden, dann wird's problematisch. Aber dass wir natürlich über ethische Aspekte diskutieren, ist schon wichtig. Das fängt ganz simpel damit an. Wenn wir mit Arten von Gesichtserkennung oder Ähnlichem arbeiten, was lassen wir on-premise, was wird gefiltert, wo und warum? damit bestimmte Informationen eben halt nicht in der Cloud landen.
Aber das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Also ich weiß nicht, ob du den Podcast auch mit dem Patrick Launer gehört hast. Aber du kennst ihn eh, ne? Wir diskutieren ja auch im KI-Verband viel über das Thema Europa-Regulierung. Und ja, ich meine, wir sehen schon, wir unsere europäischen Werte wollen wir natürlich auch in dieser technologischen Veränderung einbringen, ne? Sonst braucht es uns ja auch nicht mehr. Dann können wir Europa auch einfach ja zusperren und halt sagen, ja gut, dann schauen wir halt, wie weit die Russen noch kommen und der Rest halt dann irgendwie USA oder so, ja. Aber auf der anderen Seite, und das hat der Patrick, finde ich, schön gesagt, halt einen Hammer haben wir ja auch nicht reguliert, ne? Und gesagt, okay, du darfst den Hammer darfst aber nur so halten und du darfst damit bitte keine anderen Rassen schlagen oder irgendwie sowas oder so. Also das ist ja eh schon geregelt durch die Gesetze als solches, ja. Also auf der anderen Seite, Waffen haben wir wieder reguliert in Europa und gut, kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob das jetzt noch schlau ist, will ich jetzt nicht aufmachen, die Box der Pandora, was ist dann?
Aber weißt du, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, wenn es um Waffen geht. Also, und deswegen Regulierung von neuen Technologien. Ja, wir sind, glaube ich, alle dafür, dass wir uns in der Münchner Innenstadt nicht Sorgen machen müssen, dass uns irgendein Wahnwitziger über den Haufen schießt, weil es an jeder Ecke, ich war oft genug in Staaten unterwegs, habe mich echt gewundert, wenn es in Texas in so einen Supermarkt gehst und dir direkt ein fettes Gun samt Ammunition kaufen kannst. Ja. Und wenn du dann schlecht gelaunt bist, läufst du halt über den Stachus und machst alle platt. Nee, das wollen wir nicht und deswegen ist es gut, dass reguliert ist. Aber jetzt kommt der Umkehrschluss. Wir haben 3D-Drucker, die Revolution, und könnten damit Waffen drucken. Müssen wir jetzt anfangen, so wie es manche konservative Politiker fordern, 3D-Drucker zu regulieren oder sogar einen Zugang zu haben, dass wir sehen, was die Menschen mit ihren 3D-Druckern drucken? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Da sehen wir also ganz genau zwar, wer potenziell der 3D-Drucker in der Lage, dir was zu drucken, was in die Richtung geht. Das sollte aber nicht der Grund sein, hier eine große Regulierung zu machen. Genauso müssen wir es bei KI sehen. Wer die KI in der Lage, dass was schief geht, wie ein autonom fahrendes Auto, was dann halt leider doch gegen Baum fährt und alle tot sind oder noch andere Leute tötet oder eine ethische Entscheidung treffen muss, überfahre ich die Oma oder das Kind oder was mache ich? Also da ist dann immer wieder der Punkt, dass es da wirklich die Fachleute braucht, auch gerade aus der KI oder bei den 3D-Druckern, whatever auch immer, die dann auch klarstellen, dass das Ganze nicht in eine Polemik abrutscht. Weil das Tragische ist, wenn dann solche Dinge, technologische Entwicklung polemisiert werden mit Überspitzung, dann ist die Regulierungsschere schnell da und dann merken wir als die Anwender von KI, ups, jetzt dürfen wir bestimmte Datasets gar nicht mehr verwenden oder wir müssen aufpassen, diese Art von Machine Learning ist nicht erlaubt. Und damit beschränkt man uns dann natürlich.
Aber ich glaube, das ist halt genau wie du sagst, bei so einem 3D-Drucker, das schaut man sich halt an, dann checkt jeder sofort nach 30 Sekunden, was das Ding tut. Ja, und da ist auch, dann kann man auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt fantasieren, dass der 3D-Drucker jetzt irgendwie zum Terminator wird und ja, also sich jetzt irgendwie ein Gehirn druckt oder so, ja. Das ist halt bei KI ist da natürlich die ganze, wie du schon sagst, die Mystik und die Fantasie natürlich deutlich angeregt, nicht zuletzt auch über die ersten Kontaktpunkte, die meisten Leute hatten mit KI, nämlich über irgendwelche Science-Fiction-Filme, ja. Und halt nicht über, indem ich halt sozusagen die mathematischen Grundformeln lerne und mal das halt dann auch weiß, wie banal das eigentlich auch oft ist. Statistik ist sieht ja immer komplex aus, die Formeln. Am Ende ist das super easy, alles irgendwie auf dem Blatt Papier. Ich weiß noch, Rangkorrelationskoeffizient im Studium, ja, so, was das denn für eine Formel? Dann war das nur so Summen bilden und durcheinander teilen.
Ja, da ist Servette. Die Mystik dahinter, hinter dem Namen viel größer als das eigentliche.
Genau.
Also, und so ist es ja auch mit ganz vielen Bereichen der KI. Also, manchmal sind auch die Ängste dann eher sehr profane Ängste. Wie gesagt, Angst vorm Arbeitsplatz, dass dann schnell was so aufgeblasen wird. Dass man da so ein Angstmodell baut. Gerade so zumal in meiner alten Musikbranche ist es ja so, die war ja hin und wieder doch auch durchaus technologiefeindlich. Du erinnerst dich, als die MP3 kam, Copy Kills Music, all diese Aspekte, Napster. Da hat die Industrie geschrien. Und mal ganz ehrlich, schau mal heutzutage in die Produktionsstudios rein, KI, AI-Audio, ist mittlerweile ein nicht wegzudenkender Teil. Wir haben automatisch mischende Systeme. Wir haben Systeme, die Audiodatenstreame verbessern, das Rauschen rausnehmen mit KI. Wir haben Systeme wie RX10 von Isotope oder Ozone, womit du das komplette Mastering und den Mixdown von Musik machen kannst.
Ja, schon diese BPM-Tracker. Ja, also früher weiß ich noch, wo ich dann mit Platten aufgelegt habe, da musstest du mal mitzählen. Genau. So, ja, und dann so tappen, dann wusstest du die BPMs und dann scheiße, Einsatz doch wieder verpasst.
Und da gibt's heute Sachen. Du kannst dir quasi automatisch aus einem fertigen Mix einen Stem generieren aus hier Vocalspur alleine, hier hast du die Gitarre, hier hast du die Synthesizer, hier hast du die Drums. Das ziehst du dir in Realzeit aus dem Audiomix raus, kannst neue Mixe machen.
Das ist Wahnsinn.
Was entsteht daraus? Neue Kunstform. Und das finde ich halt immer so spannend. Schau dir auch an. Auch schon eine Selbstverständlichkeit ist mittlerweile, dass wir Dinge wie Midjourney verwenden, DALL-E verwenden, Stable
Diffusion. Erzähl mal kurz vielleicht, was das ist. Also gerade so das ganze Thema KI in der Kunst, da geht's ja gerade auch richtig ab. Was ist Midjourney?
Midjourney ist ein System, was quasi auf Texteingabe kontextualisiert Bilder entstehen lassen kann. Du gibst zum Beispiel ein Zombie-Apokalypse, Super Cinematic Light, Unreal Engine Rendered, Mist in the Background, Green Sun, Black Monsters and Stuff. Und dann gibst du noch ein paar Parameter dazu ein. Du willst es im Verhältnis 16:9 und Qualität und eine Anzahl von Seeds und dann spuckt dir das Ding ein Bild aus, was der Hammer ist. Mittlerweile
das ist brutal. Also
und
wirklich.
Witzig ist, zuletzt hat jetzt ein Gemälde mit dem Titel, das nannte sich, Theater d'Opera Spatial in Colorado, beim Colorado State Fair, hat es den ersten Platz gewonnen. Das ist so ein Malwettbewerb, wo normalerweise halt Leute mit Pinsel malen. Und das kam dann hinterher raus und da gab es einen Aufschrei. Das musste mal googeln. Ist total witzig, weil das halt so ein Game-Entwickler halt mit Midjourney mal schnell entworfen hat und dann halt einen hochdotierten Preis abgezogen hat.
Aber
ganz
ist das
ehrlich,
dann nicht,
ich habe mittlerweile einige Bandkollegen und Musiker, die machen ihre Cover-Artworks mit Midjourney.
Aber ist das dann, also wenn ich jetzt Maler bin, muss ich da dann nicht Angst haben, meinen Job jetzt?
Das ist doch dasselbe wie damals, als es, das kriegen wir auch zu hören jetzt mit unserer KI, die Musik komponiert. Ja, werden da Musiker arbeitslos? Es gab schon mal eine Zeit, da waren Musiker einfach nur Musiker, die haben im Kino gespielt, zum Stummfilm und. Und dann kam plötzlich die Tonkonserve. Und damals gab's von all den Musikerverbänden riesen Plakat- und Flyer-Kampagnen, Anfang 1900, keine Ahnung was, von wegen, die Konserve tötet die Musik, es wird irgendwann keine Musik mehr geben, nur noch Konserven. Ganz ehrlich gesagt, die Konserve hat die größte Revolution der Musik überhaupt herbeigeführt. Musik wurde zum Massenmarkt mit der Popkultur und all den Aspekten. Und so ist es jedes Mal wieder mit einer neuen Technologie. Natürlich werden althergebrachte Dinge ein wenig verdrängt und neue Kunstformen entstehen. Das ist aber die menschliche Entwicklung per se. Wir haben immer wieder neue Technologien entwickelt, die dafür gesorgt haben, dass bestimmte Dinge eben weniger stattfinden. Ich kann auch selber sagen, seit Corona sind weniger Konzerte, weniger Tourneen. Es ist für Musiker schwerer geworden und davor auch schon, weil junge Menschen Musik nicht mehr als den zentralen Aspekt nutzen, um sich zu sozialisieren, sondern heutzutage Social Medias haben und. Und da ist es nicht mehr so wichtig, sich quasi mit seiner Musiksammlung als das darzustellen, was man ist. Musik wird trotzdem weitergehört und Musik wird auch weiter gemacht. Sie ist halt nur vielfältiger geworden. Wir haben einen größeren Longtail. Da gibt es ja diese Theorie vom Longtail. Der ist größer geworden. Das macht es natürlich schwer für die Kulturindustrien, bestimmte Dinge zu vermarkten in einem Massenmarkt, weil es keinen Massenmarkt mehr gibt. Alles ist diversifiziert. Aber die Kultur per se macht es reicher. Und so sehe ich das auch mit diesen Technologien.
Ja, und es ist ja eigentlich auch geil, wenn so ein Spieleentwickler dann bei so einem Malwettbewerb mitmachen kann, weil der halt vielleicht einfach den Pinsel nicht so gerade halten kann. Also ich bin da auch nicht so, also ich bin, glaube ich, kreativ, aber so beim, ich habe immer von meiner Deutschlehrerin so Stabilo-Stifte geschenkt bekommen, damit ich schreiben übe, weil die immer meine Aufsätze nicht lesen konnte. Also von daher, ja, cool. Also du hattest vorher noch mal das Thema Urheberrecht erwähnt. Wie ist es dann? Also wenn jetzt dann, ja, wenn jetzt, also dieses Bild, was der jetzt da den Preis gewonnen hat, wer kriegt jetzt den Preis? Der, also, ne?
Ja, der
also,
hat den eingesagt, der Maler, also der es generiert hat. Der hat ja mit
okay. seinem,
also bei Midjourney ist einmal klar in den Geschäftsbedingungen von Midjourney klar definiert, wie du das nutzen darfst, den Output. Und du selber kannst natürlich für dich proklamieren, dein Text-Input hat dazu geführt, dass dieser Output rauskam. Mhm. Aber die Frage nach Urheberrecht und KI geht ja eigentlich noch in viele, viele Bereiche. Denn wir haben verschiedene Stakeholder mit verschiedenen Interessen. Da ist einmal eine alte Verlagslobby, Verlagsindustrie, die natürlich ganz bestimmte Urheberrechte für sich konnektiert hat. Sei es im Musikbereich, im Filmbereich, aber auch im Textbereich. Dann gibt es natürlich die originären Urheberrechte europäischer Sichtweise. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Urheberrecht in Europa und dem Copyright in den Vereinigten Staaten. In Vereinigten Staaten, wenn du ein Bild malst oder einen Song schreibst, dann kannst du den in den USA komplett verkaufen. Du hast daran keine Rechte mehr. In Europa kannst du zwar eine Lizenz vergeben, wirst aber immer dein originäres Urheberrecht behalten. Das kannst du nicht abgeben. Ist immer mit dir verbunden. Und deswegen gibt's auch so Verwertungsgesellschaft wie GEMA, GVL, VG Bild und viele hundert andere mehr, VG Media und wie sie alle heißen, die nämlich genau das tun. Es muss eine Abgabe gezahlt werden, eine Lizenz, und davon kassieren die und die verteilen das dann weiter an die Urheber beziehungsweise an die Verleger, die sich sogenannte Leistungsschutzrechte auch noch sichern. Das ist ein sehr komplexes Thema. Um das Ganze jetzt für KI zu deklinieren, geht's natürlich los, dass einige dieser Stakeholder sogar so weit gehen würden und sagen, Moment mal, ihr habt hier auf Datasets trainiert, ist denn die Urheberschaft am Dataset geklärt? Müssen diese Urheber nicht auch einen Anteil verdienen? Weil mit diesen Werken, im Sinne von We all sit on shoulders of giants, diese Werke müssen irgendwie auch berücksichtigt werden. Dann gibt's den Nächsten, der sagt, naja, eigentlich der KI-Entwickler, der das Ganze trainiert hat, der sollte doch vielleicht auch eine Lizenz bekommen. Und dann gibt's zu guter Letzt den Nutzer der KI, den Künstler, der meinetwegen Midjourney oder unseren Retro Future Synth Composer genutzt hat. Was ich damit sagen will, diese ganze Urheberrechtsgeschichte mit KI ist noch gar nicht geklärt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, und das tun wir auch als KI-Bundesverband jetzt, uns Gedanken machen, wie stellen wir ein Urheberrecht uns vor in Zeiten von KI. Denn wenn wir es nicht tun, werden diese großen GEMA-Riesen, GVL und so weiter in Brüssel Druck machen, dass dann wieder Leute, die keinerlei Ahnung davon haben, vor allem Rechte an irgendwelche Verleger oder Ähnliches verteilen und das Ganze hinterher in Stein gemeißelt ist. Und deswegen aber ist unsere Fragestellung als KI-Bundesverband gewesen, so, und deswegen wollen wir da auch so ein Papier erstellen mit Punkten, die klar definieren, wie wir als KI-Entwickler das sehen, wenn Intelligenz künstlich sein kann, was kann dann Kreativität? Wir haben KI, was ist künstlerische Kreativität oder künstliche Kreativität, um dann daraus ableiten zu können, was sind für uns Punkte? Wer soll denn an so einem Urheberrecht was haben? Und viel wichtiger, welche Schranken des Urheberrechts wird es geben?
Aber ist es, also ich finde das jetzt erstmal so, ich bin ja jetzt ja nicht so tief in der Musikszene unterwegs, aber für mich ist es jetzt so, ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, jetzt, also nehmen wir mal eine Gitarre, ja, wird entwickelt, keine Ahnung, basiert auf, weiß ich nicht, irgendeinem indogenen Instrument, was auch immer, wo das jetzt, weiß nicht, wo die Gitarre herkommt, ja, aber da hat, also ne, da wird ja auch nicht gesagt, ja, aber der Erste, der irgendwie mal so eine Seite da irgendwo dran, der erste Hafenmensch, der muss jetzt da irgendwie auch noch irgendwas
kriegen. Der kriegt jetzt immer, das ist aber Patentrecht in dem Fall und nicht Urheberrecht.
Okay, und dann gibt's diese Gitarre und natürlich, wenn jetzt irgendjemand was komponiert, ja, klar, man darf nicht beiden, oder sollte man nicht, aber trotzdem, man hat natürlich das, was man gehört hat, irgendwie, das beschäftigt einen. Man sagt ja immer, ne, der hat sich an dem und dem orientiert, oder ja. Sampling ist ja auch ein Thema.
Oh, gibt's ganze Aufsätze, Riesenbücher zu dem Thema, allein Urheberrecht und Sampling, ja.
Okay, also vielleicht mache ich da wirklich die Boxermando, aber wieso kann man denn nicht einfach sagen, so, das ist jetzt sowas wie eine Gitarre, ja, und jetzt behandeln wir einfach diese, das ist jetzt die KI-Gitarre und also, ne, fertig aus. Wieso muss man da jetzt sagen, ja, nee, Moment mal, das ist jetzt aber wieder ganz anders zu betrachten. Das verstehe ich dann immer nicht.
Also, das Coole, was du gerade sagst, die Art und Weise, wie du es zum Ausdruck bringst, ist letztendlich so unsere moderne Generation, wie die das sehen würde. Und letzten Endes die Position, die du da so vertrittst, ist eigentlich eine, die wir damals bei der Piratenpartei eben auch klar vertreten hatten. Und da gab es einen Riesenaufruhr, weil nämlich sämtliche Berechtigte und Stakeholder, die irgendwie noch so kleine Prozentsätze von irgendwelchen Dingen kriegen, Schnappatmungen bekommen haben, weil sie gesagt haben, Moment, ich habe aber auch was davon zu bekommen. Und das ist eben genau das große Problem. Also wie gesagt, Urheberrecht kann man tagelang, wochenlang drüber diskutieren, ist ein Thema für sich. Ich weiß, dass halt die Stakeholder teilweise sehr unfair versuchen, Rechte ganz schnell mit rhetorischen Tricks für sich zu sichern. Und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass wir als KI-Bundesverband hier eine ganz klare Ansage machen, damit uns dann nicht die nächste EU-Harmonisierung aller Artikel 13 irgendwie trifft und jeder denkt so, fuck, was ist denn hier wieder schiefgegangen? Ja. Sondern da muss man rechtzeitig einschreiten und dann auch auf EU-Ebene aktiv werden.
Ich weiß, für mich muss halt immer das, für mich zählt immer so diese Angemessenheit. Also ja, also, ja. Ich, also das ist, und das ist halt, vielleicht kommen wir da nochmal auch zum Thema Europas Chance, weil, und ich merke das ja jetzt auch schon, auch je größer meine Firma wird und so, ja, man diskutiert dann irgendwie so ein bisschen ja. So um das Recht haben, des Diskutierens willst und so weiter, und man entfernt sich, finde ich, immer so ein bisschen von der Wertschöpfung als solches oder vom Value, ja. Also ja. Dann diskutiert man noch, ob wir jetzt die KI-Synths dann einsetzen dürfen für Musik oder nicht. Und dabei haben die Amis schon wieder, ich sag mal, 20 Hits gelandet, ja. Ja. Die wir dann aber auch gerne konsumieren, ja. So wie auch gerne unsere Daten in amerikanische und Alibaba Clouds und sonst was laden, weil wir ja gerne die Produkte nutzen.
Ne? Das ist genau das Dilemma.
Ja. Wir haben halt da so eine Doppelmoral zwischen, ja, nee, das ist alles ganz schlimm. Aber ich meine, Facebook, Gott sei Dank, das nutze ich schon lange nicht mehr. Aber ich meine, LinkedIn versus Xing, ja, irgendwann, mei, ja, das ist halt so ein bisschen wie Lokalisten und StudiVZ und weiß ich nicht, Friendscout 24 und was weiß ich, ja. Also, wie siehst du denn da? Weil du hast ja vorher auch angedeutet, ja, sind wir ja irgendwie schon hinten dran. Wo siehst du denn da die Zukunft für Europa?
Also letzten Endes müssen wir natürlich einmal schauen, dass wir bestimmte Regulierungen mitsteuern, dass die quasi diese Infrastruktur hier nicht kaputt machen, aber uns natürlich auch ein kleines Stückchen Schutz schützen vor der Übermacht, die eben nun mal da ist aus den Vereinigten Staaten. Es fängt damit an, dass wir natürlich auf Verbandsebene so Dinge wie Large European AI Models, wie LEAM, unterstützen müssen. Das ist ganz wesentlich. Also gerade wenn es um die großen Sprachmodelle geht, die brauchen wir auch hier in Europa. Das heißt,
das wäre ja krass. Also nochmal ganz kurz vielleicht auch, da muss ich kurz einsteigen. Also wir haben aktuell diese ganzen Übersetzungsdienste. Wir haben sowas wie DeepL, ne, was super funktioniert auch, was aus Köln ist. Da weiß ich gerade nicht mehr, wem die Firma eigentlich mittlerweile gehört. Ob da nicht auch amerikanische Investoren drin sind.
Ja,
ich weiß es gerade einfach nicht
klar.
Genau. Aber das ist ja genau das Ding. Das heißt also, wenn wir da nicht mitmachen, weil da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, haben wir eigentlich andere Probleme in Europa jetzt, außer so Large AI-Models zu bauen. Aber das heißt am Ende, dass wir gar nicht mal Herr unserer eigenen Sprache sind. Ja,
ganz genau.
Was Dialekte angeht und whatever it is, ja. Also also da bin ich auch eher der konservativ, wo ich mir denke, ja, wow, also wenn wir sogar unsere Sprache aus der Hand geben, Ja, weil wer schlägt denn heutzutage noch so ein, ich meine, ich habe noch in der Schule Übersetzen gelernt, ja. Also ich meine, das, ne, also wer so Grammatik und so, ne? Also wer macht denn sowas noch? Ne? Also von daher, das, okay, und da sagst du, also fair enough, da müssen wir nachziehen, das machen wir auch. Das ist ja auch
dafür
läuft
brauchen
ja auch gar
wir
nicht
Geld.
So schlecht.
Einmal sehr viel Geld, sehr viel Unterstützung auf europäischer Ebene. Da muss man sich schon mal Gedanken machen. Dann ist die Regulierung ganz wichtig. So Geschichten wie Urheberrecht, aber generell auch KI-Regulierung, Whitebook, KI und ähnliches muss auf europäischer Ebene einerseits gebaut werden, aber gleichzeitig müssen wir anwendungsbasiert auch schauen, dass wir aus unserer deutschen Kleinstaaterei rauskommen. Beste Beispiel ist, du hast Datenschutzbeauftragte für jedes Land. Das Experiment irgendwie eine Frage hinsichtlich Datenschutz bei neuen KI-Geschichten. Gibst du an alle Bundesländer dieselbe Frage raus und kriegst dann von jedem Bundesland eine andere Antwort. Ist ein Riesenproblem. Weil da müssen wir aus unserer Kleinstaatlichkeit in Deutschland rauskommen. Das heißt, einerseits mehr Verantwortung an die EU übergeben, gleichzeitig aber auch mehr Transparenz und mehr Mitbestimmung auf EU-Ebene, wenn es um Regulierung KI geht, klar machen. Und dass wir KI als solches nur auf europäischer Ebene in dem großen Sinne lösen können, hat ja unser eigener KI-Bundesverband extrem gut verstanden. Und nicht umsonst haben Vanessa und Daniel geguckt, dass wir sehr schnell diesen Schulterschluss mit den anderen europäischen KI-Unternehmen und Verbänden geschafft haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann hier auch wieder, du bist ja selber auch im KI-Bundesverband, ich kann hier nur wieder unterstreichen, werdet Mitglied, wenn ihr KI macht, im KI-Bundesverband. Ihr habt die Möglichkeit, über die AGs unmittelbar Einfluss zu nehmen und das mitzuteilen, wo euch der Schuh drückt, um dann auf der anderen Seite, da wir größer und größer werden, wir werden als Bundesverband mittlerweile ernst genommen. Das heißt, wir schreiben ein Paper zu Urheberrecht, wir schreiben ein Paper zu KI-Regulierung, zu KI und Sustainability, zu KI und Ethical Implications und diese Dinge werden ernst genommen und wahrgenommen und zwar auf Bundesebene als auch auf europäischer Ebene. Insofern kann ich hier nur dafür plädieren, dass gerade kleine Startups im KI-Bereich hier ihre Macht auch sehen müssen, die sie haben, wenn sie Teil eines solchen Verbandes werden.
Ja, unbedingt. Oder auch einfach Interessierte, ne, da einfach mal drauf schauen. Das ist halt alles so auch verdaubar für den normalen Deutschen mit dem Hintergrund, sage ich mal, eines europäischen Wertesystems. Jetzt, ich kriege hier die Uhr, jetzt haben wir doch länger gequatscht als gedacht. Was mich noch interessieren würde, die Frage, die stelle ich immer sehr gerne, du kennst sie vielleicht auch schon, ja, der Moment bei Zurück in die Zukunft mit dem symbolischen Misthaufen, ja, wo die dann mal drin landen mit dem DeLorean.
Okay, ja.
Du hast ja auch schon viel gemacht und bist jetzt ja auch jetzt, wie soll ich sagen, schon auch, tust deine Meinung erfreulicherweise auch kund. Da gab es ja sicherlich auch mal jetzt die eine oder andere Geschichte, wo du erstmal vielleicht eine schlaflose Nacht hattest oder was waren da so Momente und wie bist du damit umgegangen?
Scheitern, du meinst ganz konsequent dieses Scheitern.
Genau.
Also ich habe zu Scheitern eigentlich eine sehr gesunde Beziehung, denn Scheitern ist immer eine wunderbare Chance, mit allem, was du gemacht hast, was dich auch manchmal echt genervt hat, weil es deine Lebenszeit auffrisst, nochmal ganz neu anzufangen, Dinge anders zu probieren, auch dich für Dinge zu faszinieren, die du immer machen wolltest, aber nie dafür die Zeit hattest. Insofern sehe ich ja Scheitern immer, also manchmal habe ich sogar ein bisschen die Denke, dass Scheitern auch manchmal so ein unterbewusstes ist, ich muss noch mal was anderes machen.
Mhm. Also, ich setze das bewusst in Sand.
Ja, naja, das darfst du keinem Investor der Welt sagen, aber, aber letzten Endes, ich bin zum Beispiel sehr früh schon mal gescheitert. Ich habe nämlich Anfang der 90er eine meiner frühen Firmen war, die nannte ich sich Spectracom, weil damals gab es nur Internetzugang über CompuServe, AOL und das waren sehr weit entfernte Einwahlpunkte von Bayreuth. Ich habe damals in Bayreuth gelebt und in Bayreuth hast du also immer ein Ferngespräch nach Nürnberg führen müssen, um ins Internet zu kommen. CompuServe war damals der Einwahlknoten. Nee. Also haben wir uns gesagt, Mensch, dann machen wir einen Provider für Bayreuth auf, dass die Leute nur Ortsgespräch haben, sich einwählen und dann ins Internet kommen. Gesagt, getan, wir haben die Firma gegründet. Als die Firma, als alles mit Regularien etc. durch war und wir loslegen konnten und dann Flyer draußen hatten und Bayreuther Firmen eingeladen haben, kommt doch ins Internet, ist doch ganz toll da, kam dann plötzlich T-Online um die Ecke und hatte halt den Einweichknoten vor Ort. Das war so ein klassisches Scheitern.
Das kann ich
aber ein anderes Scheitern war zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich habe 5 Jahre Politik gemacht bei der Piratenpartei. Da ging es mir vor allem um digitale Themen, weil das meine Themen waren und die Gesellschaft weiterzubringen. Jetzt könnte man einerseits sagen, total gescheitert, hat nichts geklappt mit politischem Mandat. Du warst Kandidat für Bundestag, für Europaparlament. Alles ist in die Hose gegangen. Ey, total abgelost, der Typ. Aber auf der anderen Seite haben wir als Piraten damals dieses Thema doch in der Gesellschaft vorangebracht mit der Digitalisierung. Also, de facto war dieses Scheitern, vielleicht ein persönliches Scheitern, weil ich jetzt keine Kohle für ein Mandat bekommen habe. Darum ging es mir aber auch gar nicht so sehr. Aber es hat uns trotzdem gesellschaftlich weitergebracht, weil damals die Piraten das Thema Urheberrecht in die Mitte der Gesellschaft getragen hat. Insofern, Scheitern ist auch immer gleichzeitig ein Gewinn und deswegen, ich habe da ein ganz gesundes, sehr amerikanisches Feeling zu, wenn du scheiterst, aufstehen, was Neues machen, period.
Genau, wie sagt der Jörg immer, wenn du hinfällst, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen, genau.
Ja, genau, Krönchen richten,
weiter. Krönchen richten, so, genau. Ja, cool. Genau. Hey, und dann noch zum Abschluss, also wirklich super geiles Gespräch. Wer sind denn für dich noch so Doc Browns oder Marty McFlys, also so Vorbilder, innovative Pioniere, so die das eben auch schon ähnlich lange machen, die dich inspirieren und ja, und vielleicht auch, wen würdest du gern nominieren für den Podcast?
Okay, zuerst zu den Vorbildern und das ist jetzt wahrscheinlich total konservativ, was ich da reinschmeiße. Für mich ist eigentlich ein musikalisches Vorbild, was du auf alles anwenden kannst, weil es eigentlich tiefe Mathematik ist, immer noch der gute alte Johann Sebastian Bach. Je älter ich werde, desto mehr beeindruckt mich Bach mit seiner Vielstimmigkeit, mit seiner Tiefe. Das ist für mich, klingt profan, aber es hat sehr viel Mathematik in Bach. Und dann natürlich für mich weiter nach wie vor, weil er halt einfach auch sehr früh gestorben ist, mein Papa, der ist gestorben, als ich 16 war, der war gleichzeitig Mathematikprofessor in der ganzen Welt unterwegs, hat Vorträge zu Riemannschen Algebraen und C-Räumen gemacht und gleichzeitig war aber auch klassischer Musiker, ganz toller Tenor, hat ganz viele Aufnahmen vom Bayerischen Rundfunk gemacht und der ist für mich immer irgendwie ein Riesenvorbild gewesen. Vielleicht auch deswegen, weil ich mich nie so wie andere in der Pubertät an ihrem Papa reiben konnten und weil er halt so früh gestorben ist. Und zu guter Letzt, heutzutage ist mein Sohn ein großes Vorbild, weil ich sehe, wie der 6 Jahre alt, wie der Dinge miteinander verbindet im Spielerischen. Das ist was, wo du dich immer inspirieren lassen kannst an deinen Kindern.
Und wo man eigentlich weiß, wie weit wir noch von der KI weg sind, dass wir sowas, ich meine, das ist jetzt 2,5, der, Wen würdest du gerne hier hören? Hast du da jemanden?
Ich würde hier super gerne hören, weil die nämlich diesen haptischen Bereich von KI mit reinbringt, der dazu führt, dass wir plötzlich KI als sehr lebendig und bewusst manchmal sogar als Menschen empfinden. Das wäre die Professor Dr. Doris Aschenbrenner, Professorin für Robotik, eine der ganz häufig, glaube ich, auch in diversen Kommissionen immer wieder angehörten Experten für diesen Bereich. Und die ist famos, wenn es darum geht, KI und Robotik zusammenzubringen.
Super, das klingt doch toll. Tatsächlich, mir ist, also ich mache da ehrlicherweise immer nicht so einen Unterschied, aber rein faktisch sind wir nämlich sehr sehr männlich lastig bisher, wobei jetzt haben wir die nächsten 2 nochmal super Damen auch am Start, super Frauen, aber genau deshalb ist es umso schöner nochmal. Ja, geil. Also klasse. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Wir haben auch lange nicht mehr gequatscht, sozusagen das letzte Mal auf einem der Treffen auch vom KI-Verband. Und wir sind wirklich eingeflogen, ja, über erstmal, was ist eigentlich KI, was ist Intelligenz, was machen die Tiere im Vergleich zum Menschen und
sehr esoterisch eingestiegen war.
Ja, genau, ja, aber deine Tätigkeiten, die du alle schon gemacht hast, ne, deine Historie von der Musik, dein politisches Engagement, deine Internet-Historie-Affinität, auch ne, durch deinen Dad sicherlich dann auch vielleicht die Grundsteine gelegt und ja, auch im Sinne, was heißt das jetzt für Europa? Wie können wir auch den Leuten die Angst nehmen, auch mit diesem Composer, ja, wo ihr Leuten auch einen Zugang gebt sozusagen. Also ich fand es super spannend. Wir werden ein paar Links noch in die Shownotes packen, auf jeden Fall, zu den paar Fachbegriffen. Es war wieder ein bisschen nerdig hier und da.
Ja, ich hoffe, sorry, ja. Genau das sollten wir ja eigentlich auch nicht tun, gerade naja, in der AG-Kultur.
Ein bisschen ja. Nerd-Talk ist dabei. Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber, und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in
Persona.
Ja, das
hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Alex, und bis bald.
Mach's gut. Danke dir.
Ciao.
Ciao, Bruno. Servus.